Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier oben stehen zu dürfen und mit euch einen Text anzuschauen, der echt sehr cool ist und da, wo super viel drinsteckt und wo wir, glaube ich, und so hoffe ich, richtig viel mitnehmen können. Wir sind aktuell in der Reihe. Die haben Daniel und ich uns so ein bisschen ausgedacht. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was man denn am Adventssonntag oder an den Adventssonntagen so machen könnte. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das vielleicht am Anfang etwas langweilig, dämlich, keine Ahnung was klingt, mit der Frage, wer ist eigentlich dieses Kindlein? Das ist eine Frage, die meisten von uns wahrscheinlich beantworten können. Wir wissen alle, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, dass da irgendwo Hirten waren, so ein paar Weise aus dem Morgenland, ein Stall, eine Krippe, ein Esel und ein Ochse, wie man es immer so schön hat, und halt schöne Engelschöre und sowas. Das wissen fast alle, selbst wenn ich jetzt hier aus der Gemeinde rausgehe und Richtung Weihnachtsmarkt laufe und jemand fragt, was denn Weihnachten ist, dann wird uns das erzählen können und er wird uns auch erzählen können, wer dieses Kindlein ist. Aber ist es wirklich das, was Weihnachten ausmacht und ist es wirklich das, was wichtig ist im Kern? Und wenn ich mich so umschaue und mir mein Leben so ansehe, das Leben von Leuten um mich herum oder allgemein, was ich so mitbekomme, dann ist meine Stimmung und das Außenrum nicht besonders weihnachtlich. Ich sehe einen Haufen Stress, ich sehe Streit, Unzufriedenheit, ein Unwohlsein, eine Unsicherheit, man macht sich über alle möglichen Sachen Gedanken. Aber eigentlich, wenn wir wirklich verstanden hätten, was Weihnachten bedeutet und was es ist, würde es bei uns, glaube ich, ein Ticken anders aussehen. Weihnachten, oder zumindest das, was dahinter steht, ist nämlich die schönste und coolste und krasseste und wichtigste Geschichte, die wir in der ganzen Welt jemals hören können. Und das sage ich nicht einfach nur so dahin, sondern das ist tatsächlich der Kern und das Grundlegendste und das Allerentscheidendste in unserem ganzen Leben und gleichzeitig das Unverständlichste. Deswegen sprechen wir auch vom Evangelium oder von der frohen Botschaft. Und aus dieser Motivation raus habe ich gedacht, ist die Reihe vielleicht doch für alle nochmal ganz relevant und sinnvoll. Für all diejenigen, die Jesus schon kennen, ihn lieben, ihm nachfolgen, aber auch für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und ich wünsche mir einfach für heute, dass wir ganz neu und klar verstehen, was dieses Weihnachten eigentlich bedeutet, was es für uns bedeutet und was es für eine Auswirkung auf unser Leben hat. Und ich möchte dazu zu Anfang nochmal beten und bitte euch aufzustehen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für den Gottesdienst, den wir jetzt haben. Und ich möchte dich vor allem jetzt bitten für die Predigt. Herr, du hast uns dein Wort gegeben, du willst uns sprechen und du hast für uns so ein großes, unglaubliches Werk vollbracht, dass wir nicht wirklich immer ganz verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns einen neuen Blick drauf schenkst und dass wir ganz neu dich sehen dürfen, wie groß und wie unglaublich du bist in all dem, was du getan hast, Herr. Amen. Ich möchte heute mit euch einen Text lesen, der in der unheimlichen präzisen Art und Weise das zusammenfasst, was Weihnachten eigentlich ist. In ganz wenigen Versen, das sind 6 Stück, ich werde mich eher so auf wahrscheinlich 4 fokussieren. Ich habe das mal genannt, Weihnachten aus der Perspektive Gottes oder aus einer göttlichen Perspektive. Wir hören immer von Weihnachten aus der Perspektive der Hirten, aus Marias Perspektive, aus einer relativ weltlichen Perspektive. Aber heute wollen wir uns mal mit einem Text beschäftigen, der das Ganze vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Den Text, den wir lesen, möchte ich kurz in den Kontext einordnen. Der ist im Philipperbrief, im 2. Kapitel. Der Philipperbrief ist ein Brief von Paulus an, wie der Name schon sagt, die Philipper. Und er hat da einige grundlegende Themen, die er immer wieder anspricht. Ich will da nicht genau drauf eingehen, da wir uns im nächsten Jahr damit beschäftigen wollen. Aber eins dieser Themen ist eben, dass er sagt, hey, ihr macht vieles gut und richtig, aber euch fehlt eine gewisse dienende Haltung. Ihr habt immer nur euer eigenes im Sinn und nicht wirklich das des anderen. Und er sagt, ihr müsst es verändern. Und er gibt den Philippern da und damit auch uns ein Beispiel, wie es richtig gehen sollte und wie Dienen und wie Unterordnung und wie Gemeinschaft auch richtig aussieht. So viel zum Kontext. Dieses Beispiel ist dann das Leben von Jesus und das, was Jesus für uns getan hat. Und ich denke, Das ist ein Text, wir werden gleich lesen, der in unglaublicher Präzision das Evangelium zusammenfasst. Und ich möchte ihn jetzt einfach mal mit euch zusammen lesen. Ich habe den hier an der Wand, ihr könnt es aber auch gerne in euren eigenen Bibeln mitlesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern der entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn wir den Text grob überfliegen und das nochmal anschauen, dann starten wir damit, dass Jesus Christus Gott ist, und wir enden damit, dass Jesus Christus Herr ist. Wenn ihr alles andere vergesst, was ich heute sage, und nur das eine mitnimmt, dann haben wir schon mal einen großen Schritt vorwärts getan. Das ist die Quintessenz, die rauskommen soll. Jesus ist Gott und Jesus ist Herr. Wir wollen das Ganze aber ein bisschen genauer betrachten. Wir haben hier die Geschichte Jesu, der Mensch wird, Gott ist, Mensch wird, am Kreuz stirbt und wieder erhöht wird und Herr wird. Und wir wollen uns die ganze Geschichte in 5 einzelnen Schritten anschauen. Die habe ich hier mal mitgebracht. Erstens, Jesus gibt seine souveräne Position auf. Zweitens, Jesus wird ein Sklave. Drittens, Jesus wird Mensch. Viertens, Jesus stirbt am Kreuz. Und fünftens, Jesus wird von Gott wieder erhöht. Schritt 1. Jesus gibt seine souveräne Position auf. In dem Text hier lesen wir, dass er in der Gestalt Gottes war. Was bedeutet das, in der Gestalt Gottes zu sein? Als ich das gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, naja, Gestalt, oder in anderen Übersetzungen heißt es Form, ist vielleicht sowas wie, er hat halt, war bei Gott und hat dann ein bisschen so ausgesehen wie Gott, weil er eben da oben war, und hat halt nicht wirklich, war nicht wirklich Gott, vielleicht einfach nur ein Mensch oder ein Gesandter Gottes, der am Anfang bei Gott war und halt da oben in der Gestalt Gottes war. Wenn wir aber ins Griechische reinschauen, dann werden wir feststellen, dass das kaum so gemeint sein kann. Es gibt im Griechischen 2 Wörter, die wir für im Deutschen mit Gestalt oder mit Form übersetzen würden. Das eine bedeutet tatsächlich sowas Äußeres. Also nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich bin heute in der Form eines Predigers hier oben. Ich bin morgen in der Form eines Studenten in der Uni. Ich bin hoffentlich irgendwann mal in der Form eines Arbeitnehmers in einem Unternehmen. Aber das ist nicht das Wort, das Paulus hier benutzt. Das Wort, das Paulus benutzt, ist ein anderes, nämlich eins, das die Essenz ausmacht, die grundlegendste Eigenschaft einer Sache oder einer Person. Für mich wäre es, dass ich ein Mensch bin. Das ist was ich nicht verändern kann. Ich kann nicht hier von der Kanzel gehen und dann nicht mehr in der Gestalt eines Gestalt eines Menschen sein. Ich bin jetzt Mensch, ich bin morgen Mensch, wenn ich in der Uni bin, und ich bin auch Mensch, wenn ich wieder hoffentlich irgendwann mal arbeite. Also was Paulus hier sagt, wenn er schreibt, dass Jesus in der Gestalt Gottes war, dann sagt er, Jesus ist voll und ganz unveränderlich in seinem Kern Gott. Er war es, er ist es und er wird es auch immer sein. Das wäre ein bisschen dünn, wenn ich nur das Wort als Begründung hernehme. Jesus selbst auf der Erde sagt das von sich. Und da gibt es viele Texte dazu, aber ein Text, der für mich ganz heraussticht und ganz besonders ist. Wir finden den in Johannes 8. Da ist Jesus im Streit mit den Juden. Die Juden fragen ihn so ein bisschen, ja, wer ist er denn? Was macht ihn aus? Ist er denn wirklich irgendwas Besonderes oder ist er das nicht? Und Jesus sagt ihnen dann nach längerem Hin und Her, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Und die Juden sagen dann logischerweise, halt, stopp, du bist nicht mal 50 Jahre alt und Abraham hat von einer gefühlten Ewigkeit gelebt. Wie kann es denn sein, dass du Abraham kennst und dass Abraham sich gefreut hat, dich zu sehen? Und dann sagt Jesus den Satz, um den es mir hier geht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Für die Juden war das so schlimm, dass sie ihn sofort töten wollten. Warum? weil das hier keine grammatikalische Fehlkonstruktion ist, die Jesus macht, sondern weil das eine Anspielung auf den Namen Gottes im Alten Testament ist. Gott wird der Jahwe genannt, grob übersetzt, ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus hier steht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich, sagt er nichts anderes als, ich bin dieser Gott, ich bin der Gott, der die Welt geschaffen hat, ich bin der Gott, der das Volk Israel erwählt hat, ich bin der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, der in einer Feuersäule oder einer Wolkensäule vor dem Volk hergelaufen ist, ich bin dieser Gott, der alles in der Hand hat, der unglaublich heilig und unglaublich groß ist. Das ist das, was Jesus selber von sich sagt. Wenn wir uns nochmal auf die Predigt vom letzten Mal beziehen, gibt es eine Stelle in Kolosser 1, 13 bis 15 ungefähr, die das nochmal ganz, ganz deutlich macht. Werde ich nicht mehr aufgreifen, das hat Daniel letzte Woche in einer sehr großen Ausführlichkeit gemacht. Schaut euch das gerne nochmal an, das kann man auf der Homepage nachhören, wer da nochmal Zweifel hat. Wir starten also mit der Feststellung, oder Paulus startet mit der Feststellung, dass Jesus Gott ist, vollkommen, komplett und ganz. Weiter in Vers 6 heißt es, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Was heißt es? Jesus hat nicht verzweifelt versucht, sich diesen Status, den er hatte, festzuhalten und darin zu verweilen, sondern er hat sich gesagt, es ist nicht wichtig für mich. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen tun oder was uns Menschen auszeichnet. Das erste im Paradies oder die erste Sünde ist zu sagen, ja, wir wollen sein wie Gott. Das ist das, was die Schlange Adam und Eva angeboten hat oder Eva zuerst. Das ist auch im Kleinen runtergebrochen, das, was wir sein wollen. Wir wollen immer der Beste, der Schönste, der Schlauste, der was auch immer was sein. Oder könnt ihr auch gern die einsetzen. Schlauste, Schönste, Beste. Wir wollen immer das Beste, das Größte und das Coolste und das Neueste haben. Wir wollen immer ganz vorne stehen. Wir wollen, dass andere Leute zu uns aufsehen, uns wertschätzen, uns Achtung gegenüberbringen. Was Jesus hier tut, ist genau das Gegenteil. Er hat all das, im Gegensatz zu uns, verdient er all das. Aber er hält nicht dran fest und klammert sich dran, sondern er gibt es freiwillig auf, wenn wir weiterlesen. Er entäußerte sich selbst. Er gibt all das auf. Was genau gibt er da auf? Es gibt da eine große Diskussion im theologischen Rahmen, da will ich euch gar nicht so tief reinnehmen. Es gibt Leute, die sagen, er hat aufgehört, Gott zu sein. Also Jesus hat sich seiner Göttlichkeit entäußert. Macht es Sinn? Kann das sein? Eher weniger, gerade wenn wir die Stelle schon angesehen haben, die in Johannes 8 war, wenn er sagt, ich bin Gott, dann bleibt er Gott, ist er Gott. Wenn die Göttlichkeit sein Wesen ist, wenn er in der Gestalt Gottes ist, dann wird sich das nicht verändern, nur weil er auf die Erde kommt. Jesus hat Wunder getan, er ging auf dem Wasser, er hat Kranke geheilt, er hat zum Beispiel bei der Frau am Brunnen in Johannes 4 sofort gewusst, über die ganze Geschichte der Frau Bescheid gewusst. Er hat in seinem ganzen Leben ausgedrückt, dass er nicht einfach seine Göttlichkeit aufgegeben hat. Was heißt das denn aber konkret? Was hat er sich dann entäußert? Ich habe 5 Punkte rausgesucht, die sind wahrscheinlich nicht vollzählig. Das sind einfach die, die ich jetzt in meiner Vorbereitung aufgefunden habe. Zum ersten Mal ist es eine himmlische Ehre oder eine Herrlichkeit. In Johannes 17, Vers 5 betet Jesus, das ist dieses hohepriesterliche Gebet, und er sagt dann, dass Gott ihn verherrlichen möchte mit der Herrlichkeit, die er zuvor bei ihm hatte. Der Umkehrschluss daraus ist einfach, Jesus hat die Herrlichkeit hinter sich gelassen. Eine unabhängige Autorität wäre der zweite Punkt. Jesus ordnet sich komplett und ganz dem Willen des Vaters unter. Wir sehen das vielleicht ganz deutlich, wenn wir die Stelle im Garten Gethsemane betrachten, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus ordnet sich absolut unter den Vater unter. Der dritte Punkt sind gewisse göttliche Vorrechte. Was meine ich damit? Jesus verzichtet aus einer freiwilligen Haltung an manchen Punkten auf die Ausübung seiner göttlichen Merkmale, seiner Allwissenheit, seiner Allgegenwart, die ja logischerweise im Menschen nicht gegeben sein kann, seiner Allmacht. Das heißt nicht, dass er sie nicht hatte, aber es heißt, dass er sie nicht benutzt hatte, in der Unterordnung unter den Vater. Ein vierter Punkt wären ewige Reichtümer. Es gibt eine Stelle in 2. Korinther, die lese ich kurz vor. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat sich also selber arm gemacht, hat alles hinter sich gelassen und ist auf diese Welt gekommen und hat sich dieser Reichtümer entäußert. Und der letzte Punkt, der vielleicht gravierendste Punkt, ist die Beziehung zu Gott. Ganz deutlich wird das, wenn wir uns das Kreuz anschauen, wenn Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus war in einer perfekten Beziehung zu Gott, dem Vater, und hat die hinter sich gelassen und hat sich selber, da werden wir später nochmal drauf kommen, aus dieser Beziehung gelöst und hat den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen. Zusammenfassend kann man also sagen, die ganze Weihnachtsgeschichte und all das startet damit, dass der Sohn Gottes seine souveräne Position aufgibt. Wenn wir das vergleichen, dann können wir sagen, das ist wie ein König vielleicht, der in einem Palast lebt, der schöne Gewänder hat, eine Krone, Ringe, Ketten, coole Schuhe oder was auch immer, der das alles auszieht und wegwirft und in die Gassen geht, um den Armen oder den Ärmsten der Armen zu helfen. Etwas, was wir als Menschen so nie machen würden. Etwas, was uns in allem widerstrebt in irgendeiner Form. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendeine Form von Privilegien habe und die abgeben soll, ist es ein harter Kampf. Und das, was Jesus hier getan hat, ist nicht nur, er hat teilweise Sachen aufgegeben, sondern er hat es komplett und ganz aufgegeben. Er ist aber niemals nicht mehr dieser König gewesen. Auch wenn der König seine Kleider ablegt, bleibt er König. Schritt 2. Jesus wird Sklave. Oder hier steht, Jesus nahm die Gestalt eines Knechtes an. Wenn man das wörtlich übersetzt, würde tatsächlich da Sklave stehen. Jesus kommt nicht in die Welt als eine Art Gottmensch, der sofort von allen verehrt wird. Er kommt nicht in die Welt als ein König, als ein Herrscher, als jemand, der von Leuten bewundert wird, sondern er kommt auf die Welt als ein Sklave, als ein Diener. Das ist in Übereinstimmung mit all den Prophezeiungen, die wir im Alten Testament über den Messias haben. Da heißt es immer und immer wieder, dass Jesus dass der Messias ein Knecht sein wird. Das spiegelt sich aber auch deutlich in dem wider, was Jesus gelebt hat und was er selber von sich gesagt hat. Also er sagt von sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wie dient er? Indem er sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Und das ist der Kerngedanke dieses Sklavenseins. Jesus hat sich komplett und ganz unter die Herrschaft Gottes gestellt und das bis aufs Letzte durchgezogen. Nicht nur mal eine Aufgabe ausgeführt, sondern er hat sich absolut untergeordnet bis zum Tod. Und ein Punkt, der für mich dann noch ganz wichtig ist und der für mich raussticht, ist der, dass das alles hier eine freiwillige Aktion Jesu ist. Das ist nicht so, dass Jesus da auf die Welt geworfen wurde und dass er von diesen ganzen Dingen beraubt oder dieser ganzen Dinge beraubt wurde. Nein, Jesus entäußert sich selbst und Jesus nimmt selbst Knechtsgestalt an. Kommen wir zum dritten Schritt. Jesus wird ein Mensch. Wenn er Mensch wird, dann wird er nicht nur ein bisschen Mensch. Jesus ist nicht so ein Gott, der in der Verkleidung eines Menschen auftritt, sondern Jesus ist 100% Mensch geworden und 100% Gott. Das ist das große Geheimnis der Inkarnation oder der Menschwerdung Jesu, das meistens recht kompliziert zu verstehen ist. Jesus wird so komplett und ganz Mensch, dass er sogar von außen als Mensch wahrgenommen wird. Wir lesen das hier in dem anderen Teil, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir oftmals vergessen. Wenn wir so alte, mittelalterliche Bilder im Kopf haben von Jesus, dann steht Jesus immer mit so einem fetten Heiligenschein, einer goldenen Aura und so leicht schwebend über dem Boden in der Menschenmenge. Das ist aber nicht das, was Jesus war. Er ist komplett und ganz Mensch geworden. Er hat ausgesehen wie der andere Mensch auch und er hat sich komplett verhalten wie der Mensch. War er das wirklich? Was macht einen Menschen denn aus? Habe ich mir einfach mal überlegt. Menschen werden geboren. Wurde Jesus geboren? Mit Sicherheit wurde er geboren. Menschen wachsen auf, werden älter, werden von Kind zum Erwachsenen. Ist Jesus das geworden? Mit Sicherheit. Menschen lernen einen Beruf, Menschen arbeiten. Hat Jesus das gemacht? Ja, hat er. Manche Menschen haben Geschwister, Eltern. Hat Jesus das? Auf jeden Fall. Menschen sind hungrig, sind durstig, müssen atmen. Musste Jesus das? Absolut. Menschen werden emotional, werden vielleicht wütend und schreien manchmal. Hat Jesus das getan? Hat er. Menschen werden traurig und weinen. Hat Jesus das getan? Hat er. Jesus hat sich angezogen wie jeder normale Mensch. Jesus ist rumgelaufen wie jeder normale Mensch. Und Jesus hat gelebt wie jeder normale Mensch auch. Mit einem entscheidenden Unterschied. Und das ist, dass er in all dem nicht gesündigt hat. Also Jesus ist ganz und gar Mensch geworden. So sehr sogar, dass er nach unzähligen Wundern immer noch keinen wirklich davon überzeugen konnte, dass er der Sohn Gottes ist. In Johannes 8 lesen wir, dass die Juden glauben, dass er ein besessener Samariter ist. Jesus war so komplett und ganz Mensch, dass keiner festgestellt hat, dass das nicht ist oder nicht wirklich. Also nochmal zusammengefasst, Jesus hat seine souveräne Position aufgegeben. Er ist Sklave geworden und er ist Mensch geworden und hat sich mit dem sündigen Menschen identifiziert. Da hört er aber nicht auf. Wir gehen noch einen Schritt weiter runter. Jesus erniedrigt sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Der Kreuzestod ist eine Strafung damals von den Römern gewesen. Die haben das von den Persern übernommen und das war die Strafe, die nur den ungehorsamen Sklaven vorbehalten war und den schlimmsten aller Verbrecher. Das Kreuz war ein Ort, wo man wirklich nur hingekommen ist, wenn man das allerletzte, wenn man der größte Abschaum war, den es auf der Welt so geben konnte. Das geht aber noch einen Schritt weiter. Für die Juden war das nochmal schlimmer. In Galater 3, Vers 13 lesen wir, Jesus wurde zum Fluch, damit wir vom Fluch des Gesetzes befreit werden können. Denn es steht geschrieben, und das ist ein Zitat aus 5. Mose, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was ist also das, was Jesus hier getan hat? Jesus ist nicht nur Mensch geworden und Jesus ist nicht nur gestorben für uns, sondern er hat den Tod gewählt, der die größtmögliche Schande ausmacht. Nämlich sowohl aus einer menschlichen Perspektive, dass er der letzte Abschaum ist, der größte Verbrecher, und gleichzeitig auch aus einer spirituellen Perspektive. Jesus ist von Gott verlassen, er ist verflucht, er ist gehasst. Dieser Tod oder dieser Ort, dieses Kreuz ist das allerletzte, was man als Mensch jemals, der allerschlimmste Ort, den man als Mensch jemals besuchen kann oder an dem man sein kann. Und das hat Jesus, so steht es hier, freiwillig und aus Gehorsam auf sich genommen. Und warum? Das lesen wir auch in Galater. Damit der Fluch nicht uns trifft. Wir sind diejenigen, die an diesem Kreuz hätten hängen müssen. Wir sind diejenigen, die die schlimmsten Verbrecher sind. Wir sind diejenigen, die Sklaven, die ihrem Herrn nicht gehorcht haben. Noch schlimmer, wir sind Geschöpfe, die ihrem Schöpfer nicht gehorcht haben. Wir haben in allem unserem Tun, in all unserem Wesen ausgedrückt, dass wir Gott aus tiefster Seele hassen, dass wir ihn nicht in unserem Leben haben wollen und dass wir ohne ihn besser klarkommen. Wir haben ihn verstoßen und wir haben ihn weggestoßen und wir sind diejenigen, die hier hängen sollten eigentlich an dem Kreuz und die verflucht sein sollten. Trotz all dem, was ich getan habe, trotz all meiner Lügen, trotz all eurer Lügen, all deiner Lügen, all deines Hasses, deiner sexuellen Unmoral, deiner Habsucht, deiner Bosheit, liebt Jesus dich und mich so unglaublich, dass er ans Kreuz geht und für mich und für dich stirbt. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir hätten tragen müssen. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Das ist das Frohe in der frohen Botschaft, dass wir nicht diejenigen sein müssen, die unsere Strafe bekommen, sondern dass es Gott ist, der sie auf sich genommen hat. Wir kommen zum letzten Schritt, das ist Schritt 5. Jesus wird erhöht. Gott lässt Jesus nicht an diesem Kreuz hängen und lässt ihn nicht tot bleiben. Er erweckt ihn wieder aus den Toten, er erhöht ihn über alle Maßen und er gibt ihm, hier steht es, einen Namen, der über allen Namen ist. In diesem Namen werden sich alle Knie beugen und jeder wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jeder wird dies bekennen. Das ist eine unumgängliche Realität, vor der wir alle stehen. Eines Tages werden wir das bekennen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die erste ist, wir können das heute schon tun. Was passiert dann? In Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gerettet vor der Hölle, vor der Sünde, vor dem Gericht und vom Zorn Gottes. Rettung ist allein bei Jesus zu finden. Und das ist die wichtigste und zentralste Frage, die man sich im Leben stellen kann. Wichtiger als die Berufswahl, als die Wahl der Frau, wichtiger als die Frage, wie es mal weitergeht, wie die Rente funktioniert, ist alles lächerlich im Vergleich zu der Frage, ist Jesus dein Herr? Liebst du ihn? Lebst du dein Leben zu seiner Ehre? Oder bist du dein Herr? Und die Bibel macht keinen Hehl daraus, was passiert, wenn wir warten mit dem Herrn bekennen. Dann werden wir eines Tages voll Angst, voll Scham und voll Verzweiflung anerkennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Dann werden wir aber nicht gerettet sein, weder vor der Sünde, noch vor dem Gericht, noch vom Zorn Gottes, noch vor der Hölle. Einer dieser beiden Wege müssen wir gehen. Entweder wir bekennen ihn jetzt als Herrn und leben unser Leben für ihn, oder wir werden es nicht tun und wir werden es später bekennen müssen. Und allein, dass wir diese Wahl haben zwischen den beiden Wegen, ist der Tatsache geschuldet, dass, hier nochmal zusammengefasst, Jesus, der alles hatte und der überhaupt keine Verpflichtung zu irgendwas hatte, seine souveräne Position aufgegeben hat, dass er Sklave geworden ist, dass er ein Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er letzten Endes auch wieder erhöht wurde. Das alles tut er aus einer unglaublichen Liebe heraus, die so unbegreiflich und so abstrus und unverständlich ist, dass ich Probleme habe, das richtig in Worte zu fassen. Ich würde all das nicht mal für jemanden tun, den ich wirklich liebe. Aber Jesus hat das für Leute gemacht, die ihn absolut hassen und die ihn nicht als Gott wahrnehmen, nicht als Gott lieben und als Schöpfer und als Herrn akzeptieren. Und gleichzeitig ist es die schönste Nachricht der Welt, die wir haben. Wir können uns unglaublich darüber freuen, dass wir nicht eines Tages an diesem Kreuz sterben müssen, dass wir nicht verflucht sind, dass wir nicht den Zorn Gottes aushalten müssen. Und das ist was, was uns zum Lobpreis führen sollte. Und das ist das, was wir jetzt gleich machen wollen. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du so uneigennützig warst und so großherzig, dass du, obwohl wir nichts davon verdient haben, obwohl wir dich gehasst haben und gegen dich gesündigt haben und dich weggestoßen haben, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast, dass du Sklave geworden bist und Mensch und dass du sogar so weit gegangen bist, dass du den hässlichsten und abscheulichsten Ort dieser Welt für uns besucht hast und dass du dort all den Zorn Gottes auf dich genommen hast und dass wir die Möglichkeit haben, vor dir zu stehen in der Reinheit und in der Heiligkeit, dass wir deine Kinder werden können und dass wir es sein dürfen, Herr. Ich danke dir von Herzen für diese unglaubliche Gnade und für die Liebe, die du uns darin erweist. Amen.